Frohe Ostern. Wir beten. Herr Jesus, wir haben gesungen vorhin, dein Wort versetzt Berge. Sende jetzt dein Wort, bitte. Und wir haben auch vorhin von Anna gehört. Und wir bitten dich jetzt für sie im Speziellen, dass sie sich gut einlebt in ihrer neuen Wohnung und dass die Wohnung auch so weit hergerichtet werden kann, dass sie da gesund und fröhlich drin leben kann. Und wir bitten dich, dass du dein Reich wachsen lässt in diesem Land, wo sie ist. Danke, dass du auf der ganzen Welt Menschen zu dir ziehst, seit Jahrhunderten. Herr, mach du das jetzt auch mit uns und schick du uns dann los. Auf deinen Weg. Amen. Zu Ostern geht es um den Jesus-Gott. Da geht es nicht um irgendeinen Gott irgendwo im Himmel, der so irgendwie ein bisschen wie Zeus oder Thor ausschaut. Da geht es nicht um irgendeine ferne Kraft, wo man nicht genau weiß, was los ist, wer das sein soll. Zu Ostern geht es um den Jesus-Gott. Da geht es um den Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, der für uns am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist und der uns mit hineinreißt in sein Leben, auf seinen Weg. Ostern reißt uns aus unserem Leben auf einen Weg voller Furcht und Freude, voller Anbetung und Zweifel. Wir erleben den Jesus-Gott. Der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden und er geht mit uns durch alle Widerstände in die ganze Welt. Er geht mit uns in die ganze Welt und wir erleben diesen wahren Gott im Gehen. Das zieht sich heute durch den Osterbericht von Matthäus. Jesus ist auferstanden und er begegnet seinen Jüngerinnen und Jüngern im Gehen. Das ist die wahre Botschaft der Auferstehung. Die wahre Botschaft der Auferstehung lautet, Jesus ist auferstanden und begegnet seinen Jüngern und seinen Jüngerinnen zuerst. Jetzt lese ich mal die ersten 10 Verse aus Matthäus 28 vor. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, erster Wochentag ist Sonntag, da fängt die Woche an, da kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Die wahre Botschaft der Auferstehung lautet, Jesus ist auferstanden und begegnet seinen Jüngern und es fängt hier mit Jüngerinnen an. Die Frauen waren mutig und tapfer. Die waren dabei beim Tod. Am Kreuz waren sie dabei, sie waren beim Begräbnis dabei und jetzt gehen sie voller Trauer zum Grab. Aber statt einer stillen Trauer am Grab erleben sie zwei schockierende Begegnungen. Zuerst diese unheimliche Begegnung mit dem Engel inklusive Erdbeben. Die ganze Erde ist in Bewegung und das ist echt unheimlich. Und dieser Engel, der haut die hartgesottene Wachmannschaft am Grab um. Und der Engel hat die Botschaft, Jesus ist auferweckt worden. Er lebt wieder. Also der Engel, der hat nicht das Grab aufgemacht, damit Jesus raus kann. Der hat das Grab aufgemacht, damit die Frauen reinschauen können. Er sagt ihnen, kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und dann schickt er die Frauen los. Geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferweckt worden ist. Sie sollen gehen. Alle sollen sie gehen nach Galiläa und dann werden sie Jesus sehen. Sie werden ihn sehen, im Gehen. Und die Frauen, die gehen nicht nur, steht da, sondern sie rennen, sie laufen voller Furcht und voller Freude. Furcht und Freude, das ist wirklich verständlich, oder? Dass sie das erleben, dass sie sich so fühlen. Furcht, weil die Welt in Bewegung gekommen ist. Weil Gott eingreift, der absolut Gerechte, der absolut gerechte und mächtige Gott, der greift jetzt ein. Und unser Leben ohne Gott ist nicht okay. Wie wird es, wenn Gott da eingreift? Der absolut gerechte Gott. Unsere Welt wankt. Unheimlich. Furcht. Und Freude. Ist auch verständlich. Freude, weil der Tod besiegt ist. Weil Gott am Kreuz für uns gestorben ist, weil er unseren Tod, unsere Schuld, alles, was uns voneinander trennt und von Gott trennt, hat er mit sich in den Tod gerissen am Kreuz. Und im Tod ist jetzt ein Loch, ein Auferstehungsloch in Jesus-Form. Jesus lebt und er bietet dir ewiges Leben an, Vergebung und ewiges Leben. Furcht und Freude. Das kann man sich gut vorstellen, wie es den Jüngerinnen da gegangen ist. Und dass es ja auch nicht viel gebracht hat, wenn der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Vorgestern bin ich laufen gewesen und vor mir sind zwei Frauen mit Hunden spazieren gegangen und die haben mich erst entdeckt, wo sie sich so umdreht hat. Und die hat es voll gerissen. Und ich habe gesagt, keine Angst, hat ihnen nicht geholfen. Aber wie viel unheimlicher ist es, diese schockierende Begegnung da. Und jetzt kommt die zweite schockierende Begegnung. Noch schockierender als vorher. Jetzt kommt ihnen plötzlich Jesus selbst entgegen. Sie waren dabei, wie er gefoltert und ermordet wurde. Sie haben gesehen, dass er zu atmen aufgehört hat, dass sein Kopf nach unten gesunken ist, leblos. Dass seine Arme und Beine leblos heruntergehangen sind, als man ihn vom Kreuz abgenommen hat. Sie haben gesehen, wie er ins Grab gelegt wurde. Sie waren beim Begräbnis. Sie haben gesehen, wie der Riesenstein alles endgültig besiegelt. Jetzt steht er beim Morgenspaziergang wieder da. Schockierend. Er steht da und er sagt einfach Hallo. Das haut dich doch um. Und sie werfen sich hin. Sie werfen sich hin und beten ihn an. Sie haben es kapiert. Was er gesagt hat, ist wahr. Er hat den Tod besiegt und erlebt. Sie beten ihn an, denn hier ist Gott. Und jetzt bringt er sie noch mehr in Bewegung. Sie kriegen eine Botschaft für seine Brüder. Seine Brüder, so nennt er seine Jünger. Ist das nicht super? Seine Brüder. Was sagt er ihnen? Er sagt ihnen, geht nach Galiläa und dort werdet ihr Jesus sehen. Das ist seine Botschaft. Dort werdet ihr mich sehen, sagt er. Ihr werdet mich sehen im Gehen. Das ist ja genau das, was sie gerade selbst erlebt haben, oder? Und das ist genau das Versprechen an seine Jünger, seine Brüder, so lieb hat er sie. Das ist die wahre Botschaft der Auferstehung. Jesus ist auferstanden und er begegnet seinen Jüngern im Gehen. Und das stimmt. Zwei Marias werden hier erwähnt. Wir haben zwei Zeuginnen mit Namen. Die wissen, dass er tot war. Er ist nicht einfach kurz ohnmächtig geworden oder so irgendwas. Sie wissen, wo das Grab ist. Es liegt keine Verwechslung vor. Und sie wissen auch, dass das Grab leer war. Sie wissen auch, dass er kein Gespenst war. Sie haben ja seine Füße berührt und wie jeder weiß, schweben Gespenster ohne Füße über dem Boden. Na, man hat ihn wirklich berühren können, angreifen können. Er war wirklich da, echt, real. Und diese Erfahrungen, die Sie da machen, haben viele andere gemacht. Es ist wahr, was Sie da berichten. Diese Botschaft der Auferstehung, das ist die wahre Botschaft der Auferstehung. Jesus lebt. Und er wird seinen Jüngerinnen und Jüngern begegnen. Aber wie gehen jetzt die Gegner von Jesus mit diesen Fakten um? Das schreibt uns Matthäus auch hier in den Versen 11 bis 15. Die falsche Botschaft der Gegner, die kommt so in die Welt, ab Vers 11. Während sie, die Frauen, aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bis zum heutigen Tag bei den Juden. Also zu dem Tag, wo Matthäus sein Evangelium geschrieben hat, ist es so gesagt worden. Das ist die falsche Botschaft der Gegner von Jesus, die lautet, Jesus ist tot und seine Jünger haben ihn gestohlen. Also, und es fängt damit an, ganz interessant, ganz ähnlich wie das, was die Frauen machen, machen es die Wachen. Sie gehen hin und erzählen alles, das mit dem Erdbeben, das mit dem Engel, das mit dem leeren Grab. Alles erzählen sie. Und jetzt passiert die erste schockierende Entscheidung. Die Regierung vertuscht diese Botschaft. Vor kurzem, kann man im Matthäus-Evangelium lesen, wenn meine Seite nach vorne blättert, vor kurzem waren sie noch so besorgt um die Wahrheit. Okay? Sie wollten die Menschen vor diesem Verführer, so nennen sie Jesus, beschützen. Und vor den lügnerischen Jüngern, die da sicher irgendwas lügen werden, wollten sie sie beschützen und deswegen hat es überhaupt Wachen am Grab gegeben, weil sie so besorgt waren um die Wahrheit. Sobald Jesus seine Worte wahr macht, ist ihnen das wurscht. Versuchen sie, die Wahrheit zu vertuschen. Sie entscheiden sich, die Botschaft zu unterdrücken. Das Grab ist leer gewesen. Und die Jünger haben damit nichts zu tun gehabt. Die Regierung greift tief in die Taschen, um diese Wahrheit zu unterdrücken. Wieso? Wieso machen die das? Wieso haben die so viel Angst davor, dass Gott eingreift, dass Gott befreit, dass er vergibt, dass jeder Mensch ein neues Leben kriegt von ihm? Ein ewiges Leben, das bis über den Tod hinaus lebt. Schockierend, dass sie das unterdrücken wollen, diese Wahrheit der Auferstehung. Und schockierend, dass die Wachen da mitmachen. Sie verkünden die Lüge. Und es ist natürlich eine offensichtliche Lüge. Die haben nicht geschlafen, Wachen schlafen niemals bei der Wache. Da gibt es schwere Konsequenzen für solche Wachleute. Okay, ich habe geschlafen. Und dann bei dem ganzen Krawall und Radau, wenn da irgendwer das Grab aufmacht, da ist niemand von euch aufgewacht? Echt? Aber es ist so offensichtlich eine Lüge, denn woher weißt du denn, wer da unterwegs war, was da passiert ist, wo du doch so tief und gut geschlafen hast? Ich meine, das kann einfach nicht stimmen, was die da erzählen, oder? Das ist offensichtlich eine Lüge. Die Angst vor den Römern, die Angst vor Pilatus, vor den Behörden, die Angst vor dieser lebensverändernden Wahrheit, die Gier nach Geld, die Gier nach Macht, das alles führt, glaube ich, zu diesen schockierenden Entscheidungen da. Und wir können uns jetzt fragen, wir haben zwei verschiedene Berichte darüber, was da passiert ist. Wem vertrauen wir? In der damaligen Zeit waren die Zeugenaussagen von Frauen nichts wert. Man hat sie nicht für voll genommen. Sie als dumme, hysterische Weiber abgetan vor Gericht. Aber trotzdem sagt uns Matthäus, dass die Frauen die ersten Zeuginnen waren. Seinem Buch über Jesus kannst du echt vertrauen. Er berichtet nüchtern und ehrlich, weil er der Wahrheit verpflichtet ist. Und weil bei Jesus Frauen wertvoll sind, natürlich. Deswegen steht das auch da. Aber wem vertraust du mehr? Den Frauen oder den Soldaten? Das Grab war leer. Das haben sogar die Gegner von Jesus zugegeben. Aber sie lügen und sie versuchen, das Ganze zu vertuschen. Sie versuchen, es anders zu erklären. Ohne einen auferstandenen Herrn und König, der seine Autorität beweist und Loyalität fordert. Ohne den auferstandenen Jesus wollen sie es gerne erklären. Aber es klappt nicht so richtig gut, finde ich. Aber wie entscheidest du? Wem vertraust du mehr? Wem vertrauen wir? Ich finde, Jesus ist das Schockierendste da am Ostermorgen. Nicht das Erdbeben, nicht der Engel, nicht die Gier und die Korruption und die politische Intrige. Er selbst ist der größte Schock. Er lebt. Und die Fans von Jesus, die Freunde, die Brüder, die Schwestern von Jesus, die haben seinen Worten vertraut und sind nach Galiläa gegangen und dort haben sie Jesus erlebt. Sie haben dort die weltbewegende Botschaft des Auferstandenen empfangen. Der letzte Abschnitt im Matthäusevangelium, die Verse 16 bis 20, die weltbewegende, weltverändernde Botschaft des Auferstandenen, die lautet: Jesus regiert und geht mit seinen Jüngern in die ganze Welt. Die Jünger gehen also hin in Vers 16, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Ich glaube, da waren viele andere auch mit dabei. Sie sind hingegangen, so wie Jesus es ihnen gesagt hat. Und sie sehen ihn. Der Herr begegnet den Jüngern im Gehen. Und wie reagieren sie? Vers 17, als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Sieht man wieder, dass der Matthäus da nichts frisiert. Der berichtet einfach schonungslos ehrlich, oder? Ich glaube, niemand von uns hätte das so geschrieben. Aber er ist der Wahrheit verpflichtet. Und andererseits muss ich ja sagen, das ist eigentlich, ihre Reaktion ist logisch und verständlich. Oder sie beten ihn an und sie zweifeln. Es ist normal, den Auferstandenen anzubeten. Und es ist normal, dass du von Zeit zu Zeit trotzdem, dass dir immer wieder mal Unsicherheit unterkommt, dass du ein bisschen unsicher bist. Die Jünger beten an und zweifeln und zu allen, zu den Anbetern und zu den Zweiflern, die anbeten, zu allen kommt der auferstandene Jesus und er spricht sie an. Ich finde das so tröstlich. Jesus kommt auch zu den Zweiflern. Er kommt ihnen nahe und er gibt ihnen Hoffnung. Wir erleben Jesus im Gehen, aber wir sind trotzdem manchmal verwirrt und unsicher. Der Herr kommt her und spricht wieder zu uns. Und was ist jetzt diese weltbewegende, weltverändernde Botschaft da von Jesus? Ich lese vor, was er sagt. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Alle Macht gehört Jesus. Er ist allmächtig, er ist Gott, er ist der versprochene Retter und Herr. Er ist die Erfüllung der Hoffnung des Alten Testamentes, der ganzen Bibel. Und jetzt schickt er seine Leute in die ganze Welt. Und da sind wir. Wir sind da mitgemeint. Die paar Leute damals, die haben natürlich das nicht schaffen können. Das geht immer weiter und breitet sich aus. Und wir sind mitgemeint. Jesus bringt alle in Bewegung. Er schickt sie und er schickt uns los in das ganze Wels und in die ganze Welt. Er sucht offensichtlich mehr und mehr Menschen. Er sucht Menschen im ganzen Wels und in der ganzen Welt, die auch seine Freunde werden, seine Brüder und Schwestern, seine Schülerinnen und Schüler, seine Jünger. Solche Leute sucht er. Leute, die von ihm lernen, die ihm zuhören und die sich öffentlich zu ihm bekennen, auf die Art, wie er es gerne hat, mit der Taufe. Und die tun, was er sagt. Solche Leute sucht er. Er breitet sein Königtum aus. Er hat alle Macht, er könnte einfach so machen und alles wäre erledigt. Aber er will, dass wir alle, die ihm vertrauen, losgehen und die Leute dazu einladen, ihnen von Jesus erzählen, damit die Menschen ihn von sich aus, von innen aus, anfangen zu lieben. So breitet er sein Königreich aus. Es ist ein Königreich mit lauter Freiwilligen. Was er fordert, ist natürlich gut. Es ist gut, ihm nachzufolgen. Es ist gut, sein Schüler und Freund und Bruder und Schwester zu sein. Es ist gut, sich öffentlich durch die Taufe zum dreieinigen Gott zu bekennen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber nur ein Name, ein dreieiniger Gott. Dieser Gott sucht eben Leute, die zu ihm kommen, die in seine Liebe hineinkommen. Dieser Gott will den Menschen begegnen und sie in seine Liebe holen. Heraus aus ihrer Gier, aus ihrer Angst, aus ihrer Schuld, heraus aus ihrer Lähmung, hinein in sein Leben, in seine Lebendigkeit, in seine Wahrheit, in sein ewiges Leben, in seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist das Beste an dieser weltbewegenden Botschaft da. Da sagt er ja da, siehe, ich bin bei euch. Er ist bei uns. Er schickt uns los, aber er geht mit uns mit. Jesus lebt und regiert und seine Jünger sehen ihn im Gehen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und begegnet seinen Jüngern und Jüngerinnen im Gehen. Das ist die wahre Botschaft von Ostern. Er ist wahrhaftig auferstanden und begegnet seinen Jüngerinnen und Jüngern im Gehen. Die Alternative ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Die Alternative ist nicht wahr. Die wahre Botschaft ist, Jesus lebt. Er lebt wirklich und bringt die Welt in Bewegung. Und er schickt uns alle los. Uns. Durch alle Widerstände in die Welt. Und verspricht, dass er dann bei uns ist. Er geht mit uns mit. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und geht mit uns durch alle Widerstände in die ganze Welt. Vielleicht ist dir dieses Muster auch schon aufgefallen. Mir ist es sehr aufgefallen in diesem Bericht von Matthäus. Die Frauen hören, geht los und ihr werdet ihn sehen. Und sie gehen los und sie erleben Jesus. Und Jesus sagt ihnen, sagt es meinen Brüdern, geht los und ihr werdet mich sehen. Und die Jünger gehen los und sie sehen ihn, sie erleben ihn im Gehen. Und dann sagt er allen Jüngerinnen und Jüngern, geht los und ihr und ich werde mit euch sein. Das ist ein eindeutiges Muster. Und ich möchte Jesus erleben. Ich möchte das erleben, dass er mit mir geht. Dieses Muster sagt mir aber, du wirst Jesus nicht erleben, wenn du dich nicht bewegst. Er bringt dich in Bewegung und du erlebst ihn im Gehen. Wir erleben ihn im Gehen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er geht mit uns mit auf diesem Weg. Wenn wir gehen, wenn wir uns bewegen, dann geht er mit uns mit durch alle Widerstände in die ganze Welt. Wie entscheiden wir uns jetzt? Ostern ist eine feste Entscheidung. Wie entscheiden wir uns? Gehen wir für die wahre Botschaft los und werden wir ihn erleben dabei? Oder bleiben wir gelähmt von Angst und Gier und was auch immer, bei der falschen Botschaft. Wie entscheiden wir uns? Ich kriege da so Lust, ihn anzubeten, voller Freude, voller Ehrfurcht, mit aller Hingabe, mit allen meinen Zweifeln und mit allen meinen Sorgen, ihn anbeten. Ich kriege da so Lust, ihm zuzuhören, ihn zu bekennen und mit ihm loszugehen. Wie entscheidest du dich? Vertrau ihm, bekenne ihn. Erlebe ihn im Gehen. Ich möchte, das ist mein Ziel heute für uns alle, ich möchte, dass wir heute anbeten, unsere Zweifel zugeben, Freude und Furcht zugeben, dass wir Mut kriegen, loszugehen und Jesus zu erleben. Wie könntest du jetzt losgehen? Du. Na, vielleicht brauchst du Versöhnung. Geh hin und versöhne dich, sagt Jesus. Und er wird mit dir mitgehen. Vielleicht brauchst du Umkehr, hast dich irgendwo hin verrannt auf einen falschen Weg. Geh hin und bekenne deine Schuld, sagt Jesus. Und er wird mit dir gehen. Und er wird vergeben. Oder vielleicht fällt dir gerade dein Nachbar ein und wenn du heimkommst, steht er da am Gartenzaun. Geh hin und sag ihm, dass Jesus lebt und was Jesus dir bedeutet. Und Jesus selbst wird mit dir gehen. Und vielleicht hat dich der Herr schon auf seine Spur gebracht und du hast klar, wohin er dich heute losgeschickt hat oder in den nächsten Wochen oder in den nächsten Jahren. Geh hin. Und er wird mit dir gehen. Ostern reißt uns aus unserem Leben heraus auf einen Weg voller Freude und Furcht und Zweifel und Anbetung. Wir erleben auf diesem Weg den Jesusgott. Und klar, wir fühlen uns schwach und klein, zu schwach, fühlen uns unsicher. Aber Jesus sagt uns, er ist allmächtig. Gehen wir einfach los. Er wird da sein. Ist irgendwer heute hier, irgendwer von euch heute hier, der frei sein möchte von Schuld, der frei sein möchte von Angst, von Gier, von Sinnlosigkeit? Ist irgendwer heute von euch da, der frei sein möchte? Dann sag es Jesus. Ist irgendwer heute da, für den der Weg mit Jesus heute anfängt? Sag es ihm. Ist irgendwer von euch da, der sich sagt, ja, ich gehe los mit Gottes Hilfe, gehe ich los? Dann sag es ihm. Will irgendwer von euch tun, was er sagt? Sagen wir es ihm. Ich habe ein Gebet formuliert, wo wir ihm das sagen können. Ich werde das dann spät laut vorlesen. Aber zuerst nehmen wir uns noch eine kurze Zeit der Stille, wo jeder von uns sich still, leise, ohne Worte zu sagen, ja, Gedanken machen kann über diese Entscheidung. Ich bete, Jesus, vergib meine Schuld, vergib meine Lähmung, mach mich bitte frei. Danke für deine Vergebung und dein Leben. Bitte bring mich jetzt in Bewegung auf deinem Weg und lass mich erleben, wie du da bist. Schenk mir, schenk uns Ideen, Gelegenheit, Mut und Erfolg dabei, anderen von dir zu erzählen. Amen. Wenn du das zum ersten Mal mitgebetet hast, dann würde ich dich bitten, bitte komm nachher zu mir. Ich würde gerne mit dir darüber reden, wie die ersten Schritte auf diesem Jesusweg ausschauen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er geht mit uns durch alle Widerstände in die ganze Welt. Wir erleben ihn im Gehen. Frohe Ostern.